Deutschlandfunk, Andruck.
Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat will in dieser Woche über ein Sparpaket im Gesundheitswesen entscheiden. Bundesgesundheitsministerin Wagen will rund 2 Milliarden Euro weniger Ausgaben, vor allem bei den Krankenhäusern. Ziel ist, die Kassenbeiträge stabil zu halten. Die Länder haben dieses Paket zunächst gestoppt. Sie wollen nicht noch mehr Druck für die Kliniken, die wegen der Krankenhausreform ohnehin in einer Umbauphase stecken. Das Gesundheitssystem in Deutschland ist ein Dauerthema. Und unter jeder neuen Regierung geht es vor allem um eines, um die Kosten. Über die Profitorientierung in diesem System und über das Patientenwohl wird deutlich weniger debattiert. Jede Patientin, jeder Patient muss sich letztlich selbst darum kümmern, die möglichst beste Versorgung zu bekommen. Für den Mediziner Michael de Ridder ist das kein wünschenswerter Zustand, aber auch eine Chance, wenn man denn gut informiert ist. Dazu will er mit seinem neuen Buch beitragen. Er hat einen Patientenwegweiser geschrieben. Kompetent und selbstbestimmt durch den Gesundheitsdschungel, lautet der Untertitel. Wir haben vor der Sendung darüber gesprochen. Herr de Ridder, Sie sind seit mehr als 40 Jahren als Arzt tätig. Man kennt Sie ja vor allem wegen Ihrer Positionen und Ihrer Arbeit, die sich mit einem selbstbestimmten Lebensende befassen. Dieser Patientenwegweiser, wieso war Ihnen das ein Bedürfnis, den zu schreiben?
Mir ist das, was man unter Selbstbestimmung oder Autonomie des Patienten versteht, seit vielen Jahren ein zentrales Anliegen. Sowohl was mein ärztliches Handeln angeht, als auch in meinen Büchern. Sie haben das gerade schon erwähnt. In meinem Buch Patientenweg, da will ich als erfahrener Internist darüber hinaus dazu beitragen, die Patientenautonomie im Sinne der Emanzipation des Patienten generell zu stärken. Denn sie ist im Behandlungsverhältnis von Arzt und Patient, das eines auf Augenhöhe sein sollte, nicht mehr wegzudenken. Dabei schreibe ich nicht nur als Arzt, und das ist mir jetzt besonders wichtig, sondern auch als Patient. Mhm. Denn ich habe als jemand, der mit 2 schweren Erkrankungen lebt, einer Tumorerkrankung und vor 20 Jahren hatte ich einen Infarkt, also eine koronare Herzerkrankung. Ich will betonen, dass ich all das erlebt habe, was jeden Patienten, zumal in schwerer Krankheit, umtreibt. Nämlich das Gefühl des Ausgeliefertseins und die mit ihm verknüpften Ängste, Hoffnungen und die Erwartung auf Heilung. Das ist der erste Punkt, der sozusagen als Motivation diente, dieses Buch zu schreiben. Ein weiterer ist ein eher sachlicher. Es gibt eine Studie der Technischen Universität München, nach der 75% der Erwachsenen hierzulande sich im Dickicht gesundheitsrelevanter Informationen nicht mehr zurechtfinden. Mit diesem Buch, der Patientenwegweiser, möchte ich dieser Rat- und Hilflosigkeit der Patienten entgegenwirken. Das heißt, ihnen im Gesundheitsdschungel, so darf man das schon sagen, Orientierung geben. Mhm. Ihre Gesundheitskompetenz zu stärken.
Ja, lassen Sie uns da mal gleich reingehen in diesen Begriff. Sie schreiben ja über verlässliche Informationen, über Orientierung, über die Schwächen auch des Gesundheitssystems. Es geht einerseits um die Eigenverantwortung der Menschen und auf der anderen Seite um ausreichende Versorgung. Und eben dieser Begriff Gesundheitskompetenz, der fällt sehr oft. Was umfasst der alles für Sie?
Also Gesundheitskompetenz ist ja ein Begriff, der als Health Literacy aus den Vereinigten Staaten kommt und übersetzt eben hier oder verstanden hier als Gesundheitskompetenz, und der basiert primär auf der Lese- und Schreibfähigkeit von Menschen, also auf einem Mindestmaß an Bildung, und umfasst das Wissen, die Motivation und die Fähigkeit, relevante Gesundheitsinformationen in unterschiedlicher Form zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und anzuwenden, um im Alltag in den Bereichen Krankheitsprävention, Krankheitsversorgung und Gesundheitsförderung Urteile fällen und Entscheidungen treffen zu können, die die Lebensqualität der Menschen während des gesamten Lebensverlaufs erhalten oder verbessern.
Jetzt ist das natürlich so ein Punkt, der ist bei, sage ich jetzt mal, minderschweren Krankheiten vielleicht gut zu bewältigen. Da lässt sich Patientenautonomie und Gesundheitskompetenz bestimmt aufbauen und stärken. Aber es gibt ja auch Situationen, gerade bei Krankheiten mit schlechten Diagnosen oder Prognosen, die muss man erstmal verarbeiten. Und da ist man verständlicherweise nicht mit seiner gesamten Kompetenz als Gesundheitskundin, sage ich jetzt mal, vor Ort, sondern man muss sich auf andere Personen aus dem Umfeld verlassen, die das dann übernehmen. Oder natürlich im besten Fall auf sein medizinisches Gegenüber.
Ja, hier kommt dem Arzt eine ganz besondere Rolle zu, die aus meiner Sicht viel zu wenig wahrgenommen wird. Denn ein Patient kann ja nur eine wirklich selbstbestimmte autonome Entscheidung bezüglich einer anstehenden Behandlung treffen, wenn er ausreichend informiert und aufgeklärt ist. Und diese Information und Aufklärung vor einer Behandlung muss zum wichtigen Teil des Arzt-Patienten-Gespräches werden. Das heißt, der Arzt muss, so drücke ich das einmal bildlich aus, sozusagen zum Geburtshelfer der Patientenautonomie werden. Und das kann nur im Gespräch stattfinden. Und diese Gespräche sind aus zeitlichen Gründen vielfach nicht möglich, wie wir alle wissen. Ergänzen möchte ich, dass natürlich zur Patientenautonomie auch gehört, dass der Patient auf seine Autonomie verzichtet. Und das kann man vielfach nachvollziehen. Deswegen sagen viele, wissen Sie, ich will das alles, will die Aufklärung, Information gar nicht wissen. Ich unterschreibe das hier. Tun Sie das, was Sie für richtig halten, und machen Sie das so gut, wie Sie es können.
Wie gehen Sie denn auf ärztlicher Seite mit dieser Überforderung um? Weil es gibt ja auch viele Patienten, die nehmen erstmal nur das mit aus dem Behandlungszimmer, was sie gerade so verarbeiten und ertragen können. Man kennt das so, wenn man Angehörige begleitet bei solchen Terminen. Und Sie sehen das wahrscheinlich ja auch mit Ihrer Erfahrung.
Ja.
Was macht man denn da mit diesem Informationsdefizit?
Also es ist ganz wichtig, dass nach einem solchen Gespräch, Informations- und Aufklärungsgespräch, und das ist jetzt beendet und der Patient verlässt das Arztzimmer, sage ich jetzt mal, dass der Arzt den Patienten noch einmal fragt, haben Sie das aufgenommen und verstanden, was ich Ihnen erklärt habe? Das heißt, darüber muss sich der Arzt vergewissern.
Der Gesundheitsmarkt ist natürlich auch ein Thema im Buch. Auch da braucht man ja einiges an Kompetenz, um sich nicht alles Mögliche als gesundheitsfördernd, wenn nicht sogar unbedingt notwendig, verkaufen zu lassen. Und beim Punkt Nahrungsergänzungsmittel, wozu ja zum Beispiel auch Vitaminpräparate zählen, da haben Sie eine sehr schöne Überschrift gewählt, nämlich fragen Sie nicht Ihren Apotheker. Das fand ich sehr treffend, denn es wird einem ja fast schon ein schlechtes Gewissen eingeredet, wenn man keinen Vitamin B12 zusätzlich einnimmt zum Beispiel. Wie können denn Menschen bei all diesen Langlebigkeitsversprechen überhaupt kompetent auswählen und auch ablehnen?
Ja, also alle sozusagen wissenschaftlichen Institutionen sagen, beispielsweise das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen und so weiter und andere, die sagen, ein normaler, sich gesund fühlender Mensch benötigt keine Nahrungsergänzungsmittel, die ja im Übrigen keine Arzneimittel sind, die ja streng kontrolliert werden. Sie unterlegen lediglich der Lebensmittelaufsicht und dem müssen beim Bundesamt für Verbraucherschutz registriert sein. Ein Wirksamkeitsnachweis ist nicht erforderlich. Empfohlen werden Nahrungsergänzungsmittel indes nur bei nachgewiesenen Mangelzuständen oder einem erhöhten Bedarf, zum Beispiel Folsäure für Schwangere und Stillende, bestimmte Vitamine bzw. andere Substanzen für chronisch Kranke, für Veganer, Dialysepatienten und auch Leistungssportler.
Das heißt, im Zweifel braucht man immer ein aussagekräftiges Blutbild.
Richtig, man muss das nachweisen, ob hier wirklich ein Mangel vorliegt. Nur dann machen solche Nahrungsergänzungsmittel Sinn.
Beim Punkt Patientensicherheit warnen Sie auch vor gefälschten Arzneimitteln. Wie groß ist denn das Problem in Deutschland und wie kann man da sicher gehen?
Also das ist ein ganz großes Problem. Grundsätzlich muss man sagen, der Laie kann gefälschte Medikamente nicht erkennen. Aus meiner Sicht ist die einzige Möglichkeit, sich abzusichern, der Einkauf bei zugelassenen Apotheken, die man am besten sozusagen, ich sage jetzt mal analog, aufsucht und sich da beraten lässt. Die sind weitestgehend sicher. Wenn man sich im Internet Medikamente bestellt, dann muss man auf Folgendes achten. Alle in der EU niedergelassenen, legal operierenden Internetapotheken müssen auf ihren Webseiten ein EU-weites gemeinsames Logo für legale Internetapotheken anzeigen. Die auf dem Logo abgebildete Flagge bezeichnet das Land, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat. Und man soll immer erst auf das Logo klicken, sozusagen, um festzustellen, ob die Website in einer der nationalen Listen legal operierender Apotheken verzeichnet ist. Nur so kann man darauf vertrauen, wenn man diesen Weg wählt, dass man sichere und wirksame Medikamente kauft.
Jetzt heißt Ihr Buch ja Patientenwegweiser und meist geht es auch genau darum. Und an einigen Stellen, vor allem wenn Sie am Kapitelende Ihre Empfehlungen auflisten, klingt es aber auch nach Ratschlägen für Medizinerinnen und Mediziner. Ist das so beabsichtigt?
Ja, das ist indirekt beabsichtigt. Es ist natürlich ein Buch für Patienten, aber ich würde meinen, viele meiner Kolleginnen und Kollegen täte es gut, wenn sie trotzdem auch als Fachmenschen dieses Buch zur Kenntnis nehmen würden. Und ich möchte ein Beispiel nennen. Das ärztliche Gespräch mit dem Patienten ist ja von grundlegender Bedeutung, wie ich schon anfangs deutlich machte. Und beispielsweise jemand kommt mit Alkoholproblematik und der Arzt sagt, ja, dass Sie eine Lebererkrankung haben, das ist ja offensichtlich. Das heißt, es führt ein Gespräch, das auf Konfrontation angelegt ist. Und das ist grundfalsch, weil Konfrontation beim Patienten sofort sozusagen Widerstand auslöst. Und
ja, es ist auch gleich eine Bewertung, ne?
Genau. Und deswegen lege ich so viel Wert auf das, was von den Australiern Miller Rolnick entwickelt worden ist und was dem auch viele Ärzte schon heute nachkommen, das Beispiel der motivierenden ärztlichen Gesprächsführung. Das heißt, der Arzt soll sozusagen auch hier wieder als Geburtshelfer solche offene Fragen stellen, die dem Patienten sozusagen, wo er sich selber die Antwort geben kann, ohne dass man ihn hier konfrontiert, was ihm nicht gut tut und was er in der Regel dann auch, dem er dann auch nicht nachkommt.
Ja, das er auch wahrscheinlich nicht annimmt, ne?
Ja.
Ja, Sie appellieren ja viel an Ihre Leserinnen und Leser, sich selbst zu kümmern, sich zu informieren, für ihre Rechte einzutreten, aber eben ohne sie moralisch zu verpflichten. Sie nehmen auch an anderen Stellen so diesen moralischen Druck raus. Beispielsweise entscheidet sich eine Frau gegen eine Mammographie zur Brustkrebsvorsorge, ist das eben kein Grund für ein schlechtes Gewissen oder eine spätere Schuldzuschreibung, schreiben Sie. Warum war Ihnen das so wichtig, da diesen Druck rauszunehmen?
Ja, das ist in der Tat wichtig, weil es geht hier um die sogenannten Screening-Verfahren, die als sekundärpräventive Maßnahmen Sinn machen, allerdings nur dann, wenn die Screening-Untersuchung wirklich ein Frühstadium einer Erkrankung, das sich noch nicht symptomatisch äußert, wenn es fassbar ist und die Erkrankung selbst auch effektiv behandelt werden kann. Beim Brustkrebs-Screening geht es um eine Irreführung, möchte ich sagen, der Öffentlichkeit beziehungsweise in diesem Fall der Frauen, weil nicht zwischen dem relativen und dem absoluten Risiko unterschieden wird. Und das relative Risiko wird häufig als Argument benutzen, dass eine Behandlung oder ein Screening vorteilhaft ist.
Ja, genau. Die Zahlen sind etwas speziell, aber es ist vielleicht gut, wenn Sie es einmal erklären, warum das irreführend ist.
Ja, also wenn man 2.000 Frauen über 10 Jahre beobachtet, die 1.000 machen gar nichts, sie werden nur beobachtet, die nehmen nicht am Screening teil und die anderen 1.000 leben am Screening teil, dann stellt sich heraus, dass bei der Screening-Gruppe 4 Patientinnen an Brustkrebs sterben im Zeitraum von 10 Jahren. Bei der nicht gescreenten Gruppe sind es 5. Das heißt 5:4. Das heißt, es sind in der nicht gescreenten Gruppe 20%. 5:4 sind es mehr. Das heißt, ein kleiner Gewinn. Es wird dargestellt, diese 20%, als ein großer Gewinn für die Frauen. Wenn man aber auf die absoluten Zahlen guckt, das heißt, hier sind 5 in der nicht gescreenten Gruppe, 4 aber in der gescreenten Gruppe.
Ja, von 1.000 wohlgemerkt.
Ja, von 1.000 wohlgemerkt, dann kommt man in der absoluten Relation auf 0,1%. Und dieses absolute Risiko, das ist ja das, worum es letztlich geht. Das heißt, es ist ein minimaler Unterschied. Und da sagen eben maßgebliche Risikoforscher, die beispielsweise Professor Gigerenzer oder Frau Professor Mühlhauser in Hamburg, das sind so minimale Unterschiede, dass man sagen muss, keine Frau, die nicht am Screening teilnimmt, sollte sich Vorwürfe machen, sollte ein schlechtes Gewissen haben. Man muss im Übrigen noch dazu sagen, bei den gescreenten Frauen kommt es nämlich dazu, dass bei etwa, ich glaube, ich habe jetzt die Zahlen gerade nicht ganz im Kopf.
Ja, es gibt diese Falsch-Positiven.
Falsch-Positive, da werden unnötigerweise Biopsien gemacht, da werden unnötigerweise auch Operationen gemacht bei diesen Frauen, die nicht nötig gewesen wären. Also das muss man alles einbeziehen und das wird in der Bewerbung der Institutionen, die nun das Brustkrebs-Screening ins Gespräch bringen und dafür werben, das wird nicht berücksichtigt und den Frauen nicht mitgeteilt. Ähnliches gilt im Übrigen für das Prostata-Screening bei Männern.
Sie weisen darauf hin, dass es nach wie vor Überversorgung als auch Unterversorgung im Gesundheitswesen gibt. Für Unterversorgung hat bestimmt jede und jeder so seine Erfahrungen gemacht, nicht zuletzt aufgrund der IGEL-Leistungen, die man selber bezahlen muss. Was gehört für Sie zur Überversorgung?
Überversorgung ist ein Begriff, der meint, dass hier Leistungen angeboten werden, die nicht notwendig sind. Das heißt, Leistungen, die nicht zielführend sind, weil sie weder die Lebensqualität noch die Lebensdauer des Patienten erhöhen.
Wäre also diese Mammographie auch ein Beispiel dafür?
Genau, die wäre auch ein Beispiel, aber es gibt bessere Beispiele. Also der Sachverständigenrat übrigens spricht von einer Versorgung über die Bedarfsdeckung, das heißt eine Versorgung mit nicht indizierten Leistungen hinaus, die im Übrigen auch mehr Schaden als Nutzen zur Folge haben können. Die OECD zum Beispiel schätzt, dass weltweit ein Drittel aller Patienten medizinischen Maßnahmen ausgesetzt sind, die unnötig oder unwirksam sind oder sogar schaden, auf Kosten von Unterversorgung unendlich vieler Menschen. Und diese Überversorgung hat natürlich zahlreiche Treiber. Was führt zu Überversorgung? Wir haben Überkapazitäten im stationären Bereich, also in den Krankenhäusern. Und das führt zwangsläufig zur Ausweitung des Leistungsangebots und zu fragwürdigen Aufnahmeindikationen. Ich selber habe, es liegt nun einige Zeit zurück, etwa in einer Chefarztrunde erfahren, weil auch das Obernkrankenhaus zu den Krankenhäusern gehörte, die immer freie Betten hatten. Und das freie Bett ist natürlich ein Schaden für das Krankenhaus, weil nur ein belegtes Bett, vor allen Dingen gilt das für Intensivstationen, auch bezahlt wird. Und das führt natürlich dazu, dass in meinem Falle, wurde mir von der Regionaldirektion gesagt, ich sollte doch in der Grauzone fischen. Das ist Zitat, das heißt, ich sollte auch mal Patienten aufnehmen, die eigentlich auch ambulant hätten behandelt werden können, um sozusagen hier
um die Zahlen zu erfüllen irgendwo.
Die Zahlen zu, nicht? Ja, das ist also ein Problem. Wichtig ist auch, dass wir eine fachärztliche Überversorgung haben in den Ballungsgebieten und eine klare Unterversorgung in ländlichen Gebieten. Und dann muss man auch sagen, 50% der Ärzte geben an, dass sie auch diagnostische oder therapeutische Maßnahmen durchführen, um zusätzliche Honorare zu generieren. Auch darf man nicht übersehen, dass patientenseitig oftmals Forderungen nach vor allen Dingen nach technischen Untersuchungen dem Arzt gegenüber erhoben werden. Und Ärzte geben diesen Patientenforderungen oft nach, um Patienten nicht zu verlieren, beziehungsweise sogar aus Angst vor rechtlichen Schritten des Patienten, wenn er solche Untersuchungen verweigert.
Michael Derrida war das und wir sprachen über sein Buch Der Patientenwegweiser, kompetent und selbstbestimmt durch den Gesundheitsdschungel. In der Deutschen Verlagsanstalt erschienen 284 Seiten, 22 €.